Vor einer Woche haben wir hier im Gottesdienst das alte Jahr beendet. Nun ist das neue Jahr auch schon eine Woche alt. So schnell vergeht die Zeit. Und ich möchte in diesem ersten Gottesdienst in diesem Jahr uns einfach nochmal erinnern, weil wir oft so schnell vergessen, was unser Gemeindemotto ist, unser Auftrag. Noch nicht einblenden, Tommy, vielleicht kann es jemand einfach so auswendig sagen. Wir wollen Gott ehren. Dankeschön, Markus. Hast uns nochmal hier gerettet. Wir wollen als Gemeinde Gott ehren durch unsere Liebe zu ihm, unsere Liebe zueinander, unsere Liebe zu allen Menschen. So haben wir denn etwas umfangreicheren Auftrag in ein Motto, in einem Satz zusammengefasst. Und Gott ehren steht ganz vorn in diesem Satz. Das ist das letztendliche Ziel, dass Gottes unendlich großer Wert bekannt und hochgeschätzt und gepriesen wird und unser ganzes Leben bestimmt. Das Wichtigste oder Höchste oder Zentralste Ziel. Oder wir können auch sagen, das Ziel, von dem sich alle anderen Ziele ableiten. Oder zu dem alle anderen Ziele hinführen sollen, ist, Gott Ehre zu bringen. Gott ist das Zentrum unserer Gemeinschaft. Er ist der Mittelpunkt. Nicht nur, wenn es um unsere Anbetung geht, sondern auch, wenn es um unsere Gemeinschaft untereinander geht, und unsere Beziehungen zu den nicht erlösten Menschen. Er soll geehrt werden durch das, wer wir sind, durch das, was wir tun. Und wir wollen das nie aus dem Blickfeld verlieren, dass wirklich alles von ihm und durch ihn und zu ihm hin existiert. Und ihm die Ehre allein gebührt, in alle Ewigkeit. Und wir ehren ihn besonders, wenn wir ihn um seine selbst willen lieben. Aber Liebe äußert sich immer, und das wissen vielleicht die jung verliebten Paare oder die immer noch verliebten Paare am besten, Liebe äußert sich immer auch durch Sehnsucht oder Verlangen, und sie äußert sich durch Freude. Wir können Liebe nicht von Sehnsucht und Freude trennen. Und das bringt uns wieder zu der Jahreslosung 2018. Mich hat die letzte Woche nochmal beschäftigt. Markus hat sie in der Anmoderation auch nochmal vorgelesen oder zitiert: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle lebendigen Wassers umsonst. Und vor allem diese Durstmetapher, die mag ich sehr, weil sie beschreibt für mich das Grundempfinden, das ich als Christ in dieser Welt habe und sehr wahrscheinlich in einer anderen, vollkommenen Form auch in der Ewigkeit haben werde. Und Durst steht für Verlangen, für Sehnsucht nach Gott. Und wir wollen in dieser Botschaft anhand eines wunderschönen Psalmwortes uns daran erinnern, dass Gott durch unseren Durst, durch unsere Sehnsucht, unser Verlangen nach ihm, sowie durch unsere Freude an ihm geehrt wird. Und wir lesen gemeinsam Psalm 63. Ich werde dann den Fokus in der Predigt auf die ersten 8 Verse vor allem legen. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark, und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich an dich denke, auf meinem Lager, in der Nachtwachen nachsinne über dich. Denn du bist meine Hilfe geworden, und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die meine Seele verderben wollen, werden hinabfahren in die untersten Örter der Erde. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben. Eine Beute der Schakale werden sie sein. Der König aber wird sich freuen in Gott. Wer bei ihm schwört, wird sich glücklich preisen. Doch der Mund der Lügenredner wird gestopft. Schön, dass ihr mitgelesen, mitgebetet habt. War gar nicht so gemeint, aber das fand ich jetzt gut, dass ihr laut mitgelesen habt, weil dann prägt sich dieser Text vielleicht noch besser in unseren Gedanken, in unser Herz ein. Dieser Psalm beginnt mit der Überschrift, ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Als er dieses Wort oder dieses Lied schrieb, befand er sich in der Wüste Juda, und es scheint nahe zu liegen, dass er auf der Flucht war, denn in Vers 10 spricht er von denen, die seine Seele verderben wollen. Aus den Samuelbüchern wissen wir, dass David einmal vor Saul und später aber auch vor seinem eigenen Sohn Absalom in die Wüste Juda floh. In Vers 12 bezeichnet er sich als König, und so dürfen wir annehmen, dass er, als er diesen Psalm in der Wüste verfasste, auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war, der gegen seinen Vater rebellierte und den Thron an sich reißen wollte. In 2. Samuel 16, Vers 14 kann man nachlesen, wie ausgepowert, wie matt David auf dieser Flucht war. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Fluchterfahrung der Hintergrund von Psalm 63 ist. möchte vier Gedanken aus diesem Psalm hervorheben, die, glaube ich, grundlegend sind, wenn es, wie ich anfangs sagte, um dieses höchste Ziel geht, Gott zu ehren. David ist also wieder in der Wüste und er beginnt diesen Psalm mit den Worten: O Gott, du bist mein Gott. Und ich glaube, dieser Anfangssatz, der ist sehr wichtig. Er bildet gewissermaßen das Fundament, die Grundlage für das, was nachher noch gesagt wird. Warum ist das so wichtig? Nun, dadurch wird deutlich, dass nur der so reden kann, der eine Beziehung zu Gott hat. Wir ehren Gott nur, wenn wir eine Beziehung zu ihm haben. Das ist ganz elementar. Aber es ist wichtig. David hatte eine lebendige Bundesbeziehung zu seinem Gott. Er weiß sich innig von Gott geliebt und er weiß, dass auch er seinen Gott lieb hat, egal wie die Umstände sind. Und diese Gewissheit gibt also all dem, was nachher gesagt wird, in diesem Psalm seinen Sinn. Wenn David also betet, Gott, du bist mein Gott, dann ist das, als würde er sich ganz bewusst auf einen Felsen stellen, selbst wenn in der Situation es sich so anfühlt, als würde er gerade auf Treibsand stehen. Wenn Gott Gott ist, dann suche ich ihn in der Frühe. Wenn Gott mein Gott ist, kann ich ihm nicht früh genug begegnen, denn er verdrängt alle anderen Interessen. Und ist Gott mein Gott, bin auch ich sein. Bin ich aber sein, zieht es mich zu ihm. Daran erkennt man Menschen, die eine lebendige Beziehung zu Gott haben. David wurde alles genommen, was zu seinem normalen Leben gehörte. Das ist schon krass. Es ist eine krasse Erfahrung. Sein Haus, seine Familie, sein Arbeitsplatz, seine ganzen Sicherheiten, sogar das Haus Gottes. Er ist auf der Flucht in der Wüste. Was wäre, wenn Gott uns, Frau und Kind und Haus und Arbeit und Gemeinde wegnehmen würde? Was für eine radikale, beängstigende Frage. Ich mag diese Frage eigentlich nicht, um ganz ehrlich zu sein. Aber man liest das Wort Gottes und wenn man nicht nur flüchtig darüber liest, sondern sich ein bisschen da reindenkt in diese Situation, dann kommen auch solche Fragen auf. Es wäre naiv, sie zu verdrängen. Auch wenn die Versuchung sehr, sehr, sehr stark da ist. Schnell weg. Solche Fragen will ich nicht hören. Und ich will sie mir gar nicht selber stellen. Aber sie sind trotzdem da. Würde so eine Wüstenerfahrung uns noch einen stärkeren, brennenderen Durst nach Gott wecken? Oder wäre das eigentlich unsere größte Sorge, wie wir Frau, Kind, Haus, Arbeit zurückbekommen könnten? Bist du heute Morgen wie David? Können wir, wenn wir durch tragische, schmerzhafte Umstände oder auch zerbrochene Träume uns in der Wüste des Lebens wiederfinden und wir im Treibsand unserer Gefühle nach Luft schnappen und die Schakale und die Schlangen uns schon umgeben, können wir dann schreien, oh Gott, du bist mein Gott. Meine Beziehung zu dir bestimmt mein Leben. Und auf diesem Felsen werde ich letztlich stehen, auch wenn es sich gerade jetzt anfühlt, als würde der Boden unter meinen Füßen weggezogen. Meine Lieben, unsere Beziehung zu Gott ist die Grundlage für unsere Anbetung. Ohne dieses Fundament, ich bin sein, er ist mein, er liebt mich, er hat mich zuerst geliebt. Und deshalb kann ich ihn auch lieben. Ohne dieses Fundament können wir Gott nicht ehren. Sich von Gott geliebt wissen, egal in welcher Situation, egal ob wir im Königspalast gerade sitzen, im Haus Gottes oder in der Wüste sind. Ohne dieses Wissen, ohne diese Grundlage, sich von Gott geliebt zu wissen, würden wir alle versinken. Es ist eine elementare Kernwahrheit. Das macht unsere Beziehung zu unserem Gott aus. Und wenn dieses Fundament da ist, sagt uns Psalm 63, dass es möglich ist, Gott zu ehren, durch mindestens zwei Arten, nämlich durch unser Verlangen nach ihm und unsere Freude an ihm. In den Versen 2 bis 5 wird uns gezeigt, dass Gott geehrt wird durch unser Verlangen oder unser Durst, unsere Sehnsucht nach ihm. Und es wird klar, David erlebt hier noch nicht die Freude in Fülle. Er empfindet ein starkes Verlangen nach Gott. Meine Seele dürstet, mein Fleisch machtet nach dir in dieser Wüste, diesem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Ich wünsche mir inniglich deine Macht, deine Herrlichkeit wieder zu sehen, wie ich sie einst sah im Tempel, in der Stiftshütte, in deinem Haus. Das ist die Sprache der Sehnsucht. Meine Seele, mein Fleisch, das heißt mein ganzes Wesen, der ganze Mensch, er schreit nach Gott. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das hier sehen und auch verstehen. Es steht in unserem Text, Gott wird geehrt durch unseren Durst, unser Verlangen nach ihm. Ist für mich eine ganz, ganz große Ermutigung. Denn wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch alle zugeben, es gibt oft Zeiten in unserem Leben, wo wir keine Freude in Fülle an Gott selbst erfahren, sondern viel mehr Verlangen und Sehnsucht. Wir spüren mehr die Abwesenheit Gottes als seine Anwesenheit. Die Dinge des Alltags, sie überschatten unsere Freude an Gott selbst. Wir fühlen nicht viel von seiner Gegenwart. Er scheint uns weit weg zu sein, verborgen, still. Gott lässt manchmal Dinge in unserem Leben zu, die uns auch ganz schön anfechten und verunsichern können. Meistens hat das immer auch etwas mit anderen Menschen zu tun. Vielleicht auch mit Menschen, die wir lieben und denen wir vertrauten und die uns dann enttäuschen, weil sie sich von uns abwenden oder weil sie vielleicht unsere Erwartungen nicht erfüllten. Oder noch schlimmer, wie es eben hier bei David der Fall war, die uns sogar angreifen. Es gibt doch kaum was Schlimmeres, als wenn die eigenen Kinder sich gegen einen wenden und Wege gehen, die zerstörerisch und böse sind. Aber egal, welche enttäuschten Hoffnungen oder zerbrochene Träume uns in die Wüste treiben, diese ersten fünf Verse dieses Psalms, sie sprechen davon, dass auch unser Durst, unsere ehrliche und tiefe Sehnsucht nach Gott, unser ernstes Verlangen nach ihm, Gott schon ehren. Und es ist doch so, liebe Geschwister, wir ehren und freuen uns über das Wasser, über das frische, sprudelnde Wasser einer Bergquelle. Nicht nur, wenn wir unseren Durst gelöscht haben, sondern auch durch das noch unerfüllte Verlangen, während wir eben da hochklettern, da hochsteigen zu dieser Quelle. Wenn wir unseren Herrn von ganzem Herzen suchen, wenn wir uns nach ihm sehnen und in unserem Innern wirklich einen geistlichen Durst empfinden, dann ehren wir ihn schon durch unser Verlangen, auch wenn wir noch nicht sagen können, ich erfahre jetzt schon deine Gegenwart in besonderer Weise, ich spüre deine Gegenwart, ich spüre deine Nähe, ich fließe über vor Freude an der Gemeinschaft jetzt oder in der Gemeinschaft mit dir. Offensichtlich können wir nur dann dieses starke Verlangen nach Gott haben, wenn wir schon mal diese Freude an ihm selbst, diesen Genuss schon vorher mal erlebt haben. Das macht der Text auch deutlich, weil der David, er erinnert sich in der Wüste an die Zeit im Heiligtum. Auch wir können in unseren Wüstenmomenten uns erinnern an die Zeiten, als wir Gott ganz besonders nah erfahren haben. Es gibt diese Erfahrungen. Eine, glaube ich, müssen wir alle gehabt haben. Mindestens eine. Die Erfahrung, wo wir ihn eigentlich erkannt haben und er in unser Leben kam, bei unserer Bekehrung. Bei dieser Berührung des Göttlichen in unserem Leben, wo wir genau erkannt haben, das ist nur Gott und er will mich und er liebt mich und er verändert mein Leben und ich will ihm nachfolgen, das ist eine besondere Erfahrung der Freude. Und diese Erinnerung speist unsere Sehnsucht, und solche Erinnerungen an solche Momente speist unsere Sehnsucht nach Gott noch mehr. Wir ehren also unseren Herrn auch schon durch unseren Durst, unser Verlangen nach ihm. Ich glaube sogar, dass wir die meiste Zeit in dieser Welt in Ehren mit unserem ehrlichen Durst mehr noch als durch irgendwelche besondere Erfahrungen der Freude und der Fülle Gottes. Denk mal darüber nach. In seinem Buch Überrascht von Freude, da deutet C.S. Lewis an, dass bis zum nächsten Leben unser Verlangen, unser Durst nach Gott selbst die schönste Erfahrung ist, die Gott uns in diesem Leben zuteil werden lässt, meint Lewis. Eine Frage beschäftigt mich allerdings. kann es sein, dass Gott sich deshalb manchmal vor mir verbirgt und zulässt, dass ich mich leer und einsam fühle, um meinen Durst nach ihm noch mehr zu vertiefen, so zu vertiefen, bis ich nach nichts anderem mehr so stark dürste? Ich glaube, Gottes Geist will uns schon alle hinführen, wie wir das hier auch in diesem Psalm sehen, dass wir hinkommen, Gott um seiner selbst willen zu lieben und uns an ihm mehr als an allem anderen zu erfreuen. Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Wir ehren Gott natürlich auch, wenn wir nicht nur nach ihm dürsten, sondern auch durch unsere Freude an ihm selbst. Die Verse 6 bis 9, die beschreiben, dass Gott geehrt wird durch unseren Genuss der Freude an ihm. Ich weiß nicht, ob ihr hier den Unterschied merkt zwischen diesem ersten Teil der Verse, Verse 1 bis 5 und dann 6 bis 9. In den Versen 1 bis 5, da wird die Sehnsucht, das Verlangen nach Gott zum Ausdruck gebracht. Und dann kommt Gott. Und David spürt plötzlich wieder den starken Felsen unter seinen Füßen, das Fest der Freude an der Herrlichkeit Gottes beginnt. In den Versen 6 bis 9 ist diese Sehnsucht nach Gott gestillt worden. Da begegnet uns die Sprache des Hochgenusses, der Freude an der Vielfältigkeit, an den vielfältigen Vollkommenheiten Gottes. Die Freude der Dankbarkeit, der Bewunderung. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund. Wenn ich an dich denke, auf meinem Lager in der Nachtwache nachsinne über dich. Du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. David befindet sich immer noch in der Wüste, wo der Körper, der Leib Mangel leidet, aber hier erfährt er, wie Gott seine Seele in nie geahnter Weise sättigt. Er empfindet eine tiefe Zufriedenheit und Freude an Gott selbst. Wir können sagen, er erlebt den Hochgenuss der Freude an Gott. Das sind Momente, meine lieben Geschwister, wo unsere Freude an der Gemeinschaft mit Gott überfließt. Und ich bin der Meinung, jedes Kind Gottes hat auch schon solche Stunden der Freude mit Gott erlebt, dass man, so wie David hier anbeten kann, meine Seele, sie wird satt wie von Fett und Mark und mit jauchzenden Lippen, lob dich mein Mund. Leider sind solche Zeiten der tiefsten Zufriedenheit an Gott selbst, lasst uns ehrlich sein, eher die Ausnahme und nicht die Regel in unserem Leben. Und doch gibt es sie, diese Momente. Da stehen dann nicht die Gaben, die wir von Gott bekommen haben, im Mittelpunkt, sondern Gott als Person. Natürlich ist auch unsere Dankbarkeit für die Gaben in einem gewissen Sinne ein Teil dieser Freude, aber sie ist nicht die Quintessenz der Anbetung. Das dürfen wir nicht vergessen. Es besteht nämlich ein großer Unterschied oder ein wesentlicher Unterschied zwischen Dank und Anbetung. Man kann Gott für die Gaben, die er schenkt, danken und ihn trotzdem nicht anbeten. Ich kenne viele Menschen, die Gott dankbar sind. Sogar Gott dankbar sind, nicht nur irgendjemandem, einer, was weiß ich, einer Kraft oder der Natur oder seinem Körper oder was weiß ich, Gott. Dankbar sind für ihre Gesundheit und ihren Arbeitsplatz und ihre Familie und ihre Hobbys, aber sie lieben Gott nicht wirklich. Sie erfreuen sich nicht an dem, wer Gott ist. Und wenn man sich vor Gott nicht beugt und sich an seiner Schönheit und Einzigartigkeit erfreut, dann betet man nicht wirklich an. Sich an Gott selbst zu freuen, das ist die Quintessenz der Anbetung. Und David bringt das sehr stark hier zum Ausdruck in Vers 4, wenn er hier betet, denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. Für David ist Gott und sein Wesen besser als alles, was Gott gibt. Gott hat uns das Leben gegeben. Aber was wäre die Gabe des Lebens ohne die Güte des Gebers? David sehnt sich nach Gott mehr als nach Leben. Wenn wir Gott mehr wollen als das Leben, dann heißt das, er bedeutet uns mehr als die Freude an unserer Familie, als die Freude an Sexualität, an Gesundheit, an Freundschaften, an unserer Karriere, an unserem Haus, an unseren Büchern, an unseren Autos und Computers und Smartphones und Musik und Sport und Sonnenuntergänge und Kunst. Wenn David hier sagt, dass die Chesed-Liebe Gottes, das ist das Wort, das hier im Urtext steht für Gnade. Es geht um die Chesed-Liebe Gottes, diese bedingungslose, loyale Liebe, die Gott zu den Seinen, zu seinem Volk, zu seinen Erwählten hat. Und wenn er sagt, dass die Chesed-Liebe Gottes besser ist als das Leben und deshalb besser als alle vergänglichen Schönheiten und Freuden des Lebens, dann bestreitet er nicht, dass alle diese guten Gaben ihren Ursprung in Gottes Liebe haben. Aber ich denke, er will uns warnen, wenn unser Herzen sich begnügen, auch dankbar begnügen, mit der Schönheit der Gabe und sich nicht sehnen nach der unendlich viel größeren Schönheit des Gebers, dass wir im Grunde Götzendiener und nicht Anbeter sind. Und ich frage mich, ob das nicht ein Grund ist, warum Gott uns immer wieder in die Wüste führt. Wenn das ganze Leben paradiesisch wäre, wie so manche Leute glauben, dass es sein sollte, ein Leben, wo uns Gott immer das gibt, was wir gerade wollen, wenn das so wäre, würden wir dann nicht sehr schnell in der Gefahr stehen, süchtig zu werden nach den Gaben, statt süchtig zu sein nach Gott? Ich kann mir vorstellen, dass Jesus deshalb auch sagte, es sei für einen reichen Mann, der alles haben kann, was er will, schwer, in das Reich Gottes einzugehen. Und ich bin mir auch sicher, dass es für David nicht einfach war, auf alle diese Gaben Gottes zu verzichten, Denken wir doch nur daran, wie einige Zeit später, nachdem diese Revolte Absalons unterdrückt war und Absalon von Joab umgebracht wurde, wie David am Boden zerstört ist, in seinem Zimmer lag und seinen Schmerz nur noch herausschreien konnte: mein Sohn Absalom, am liebsten wäre ich an deiner Stelle gestorben. Wenn Gott uns immer wieder in die Wüste führt, dann hat das den Sinn, uns zu entwöhnen von den vielen netten Dingen, die uns so gern und so schnell gefangen nehmen können. Er will uns davon entwöhnen, unseren Durst, so wie das Jeremia sagt in seinem zweiten Kapitel, an löchrigen Zisternen zu stillen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Er will uns von diesen Dingen entwöhnen, damit wir unsere höchste Freude in ihm und an ihm selbst finden. Und es wird in diesem neuen Jahr immer wieder Momente geben, in meinem Leben, in eurem Leben, wo wir uns unsere Schaufel schnappen und losrennen und wie verrückt anfangen an zu graben, weil wir meinen, hier ist Wasser. Um dieses Bild mal ein bisschen auszuweiten, das Jeremia da gebraucht. Und dann stößt man auf eine braune Brühe und im Unverstand trinkt man mit vollen Zügen. Letztlich muss man es wieder ausspucken oder auskotzen, weil es ist nicht das lebendige Wasser, das Gott uns verheißen hat und das er uns geben will. Und das allein unseren Durst stillen kann. Möge er uns mehr und mehr so führen, es uns schenken, dass wir im Glauben hinwachsen, um mit David sagen zu können, denn deine Gnade ist besser als Leben. Oder in der Sprache des Apostels Paulus, Christus ist mein Leben und Sterben ist Gewinn. Noch einen letzten Gedanken möchte ich unterstreichen aus diesem Psalm in Verbindung mit diesem Ziel und mit diesem Kernsatz, dieser Kernwahrheit. Wir wollen Gott ehren. Als Gemeinde, aber auch als Einzelner ist das unsere Bestimmung. Und zwar, wir ehren ihn auch in der gemeinsamen Anbetung. Ich sehe hier in diesem Psalm auch einen Hinweis auf die Wichtigkeit und den Segen gemeinsame Anbetung, weil David betet hier, meine Seele dürstet, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land oder Wachse. Und dann sagt in Vers 3, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Was fällt hier auf? Nun, David erinnert sich in der Wüste an die Erfahrung, die er in der Stiftshütte, den Tempel gab es noch nicht, in der Stiftshütte in Jerusalem hatte. Wir erinnern uns, die Bundeslade, sie war das Symbol der Herrlichkeit, der Stärke Gottes. Und David hat im Heiligtum in der Stiftshütte Gottes Gegenwart erfahren. Und die Stiftshütte und später der Tempel, sie waren der Ort der gemeinsamen Anbetung. Und die lebendige Erinnerung an diesen Ort und auch an diese gemeinsamen Anbetungserfahrungen führt David hin, dass seine Sehnsucht belohnt wird und dass er in der Wüste, in der Einsamkeit, in der Bedrängnis eine ungehemmte Freude an Gott selbst erfährt, die er vergleicht mit dem Hochgenuss eines Festmahls. Nun wissen wir, dass weder im Alten Testament noch im Neuen Testament die Anbetung Gottes an ein Gebäude gebunden war. Aber sowohl im Alten, auch im Neuen Testament hat Gott die regelmäßigen Versammlungen seines Volkes gesegnet, wenn es eben zusammenkam, um seine Herrlichkeit zu bestaunen in der Anbetung. Wir versammeln uns hier im Gottesdienst jeden Sonntag auch mit der Absicht, Gottes Herrlichkeit zu bestaunen. In unserer ganzen Schwachheit, noch in einem gewissen Stückwerk, noch nicht in vollkommener Weise. Aber das ist unsere Sehnsucht, unser Verlangen. Uns an ihm, wie er sich in seinem Wort offenbart hat, zu erfreuen. Und dann gehen wir wieder in den Alltag, der wie so eine Wüste sein kann. Und es ist gut, wenn wir von der gemeinsamen Zeit, die wir hier zusammen mit Gott verbracht haben, zehren können. Die ganze Woche hindurch. Dass wir uns bei der Arbeit oder beim Einkaufen oder beim Windeln wechseln oder beim Studieren, beim Lernen, beim Essen, beim Spielen, was immer wir auch tun, uns erinnern können an Gottes Vortrefflichkeiten. Dass er immer dabei ist, dass es immer um ihn geht. Nicht nur am Sonntagmorgen in einem Gottesdienst. Dass dieses Leben zu seiner Ehre nicht so eine punktuelle Geschichte ist, 2 Stunden in der Woche, sondern es bestimmt unser ganzes Leben. Und diese Erinnerung, wie wir ihn gesehen haben und erfahren haben, hier im Gottesdienst oder auch sonst in unseren intimen Zeiten mit Gott, die wird unser Tun prägen, unser Denken, unser Tun, unsere Entscheidungen, unser Handeln. Wenn wir verstanden haben, dass Gott geehrt wird durch unseren Durst, unser Verlangen nach ihm und unsere Freude an ihm selbst, dann können wir dieses Thema nicht leichtfertig behandeln. Gott zu ehren, ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen, ist das Hauptziel unseres Lebens. Es ist unsere Bestimmung. Für mich und ich hoffe für uns alle, die wir Gotteskinder sind, ist diese Zeit des Gottesdienstes, wo wir Gott anbeten durch Lieder, eigene Worte und auch dadurch, dass wir mit einem anbetungsvollen Herzen auf sein Wort hören. Das ist der Höhepunkt der Woche. Einmal in der Woche versammeln wir uns hier und werden gemeinsam still und staunen über die unvergleichliche Hoheit und Schönheit des Herrn Jesus. Nichts und niemand ist wie er. In ihm treffen sich, um das mit den Worten von Jonathan Edwards hier abschließend zu sagen, in Christus treffen sich unendliche Herrlichkeit und größte Demut. Unendliche Majestät und überweltliche Sanftmut. Tiefste Ehrfurcht und Gleichheit mit Gott. Unendliche Wertschätzung des Guten und größte Geduld, das Böse zu erleiden. Höchste Herrschaft und außerordentlicher Gehorsam, göttliche Unabhängigkeit und kindliches Vertrauen. Wie sehr wünsche ich mir, dass wir alle hier Anbeter sind, wie David einer war. Und ich lade uns am Ende dieser Predigt einfach nochmal ein, darüber zu reflektieren, mit welcher Einstellung und Erwartung kommen wir jeden Sonntag in diesen Gottesdienst. Kommen wir hierher mit einem geistlichen Durst nach Gott selbst? Bin ich hier, um zusammen mit meinen Geschwistern die Gemeinschaft mit Gott zu genießen und mich an ihm, wie er sich offenbart hat, in seinem Wort zu erfreuen und mich daran zu erlaben, wie so an einem Festmahl? Bin ich hier zusammen mit meinen Brüdern und Schwestern, um Gott meine Liebe für ihn in der Anbetung zum Ausdruck zu bringen? Wenn wir hier zusammenkommen, ich sage es nochmal, und Gottesdienst feiern, wollen wir unseren dreimal heiligen Gott, unseren herrlichen, erhabenen, unbeschreiblichen, schönen Gott in unseren Herzen begegnen. Diese Zeit hier, die wir verbringen, ist schon in einem gewissen Sinne auch unser Heiligtum. Und wir möchten ihn mit unseren Lippen preisen, aber auch hören, was er uns zu sagen hat durch seinen Geist, durch sein Wort. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, wenn wir uns hier versammeln, mit der richtigen Haltung kommen, mit der richtigen Erwartung, vorbereitet kommen, innerlich vorbereitet kommen, unserem Herrn zu begegnen und auch innerlich still und ruhig zu werden. Und ohne da jetzt wieder schulmeisterisch zu wirken, ich erwähne es nochmal, diesen Vorschlag, lasst es uns nochmal versuchen, vielleicht in diesem neuen Jahr 2018, wenn wir uns hier versammeln, dass wir wirklich stille werden und unsere Gedanken erwartungsvoll auf Gott ausrichten. Vielleicht, indem wir, bevor der Gottesdienst überhaupt schon anfängt, ein stilles Gebet sprechen. Ich plädiere hier nicht für eine sakrale Stille vor dem Gottesdienst, aber ich denke, es ist schon wichtig, dass wir auch innerlich ankommen und uns einstellen auf das, was dann eben hier passiert in diesen nächsten anderthalb oder zwei Stunden. Und dass wir nicht von allen möglichen profanen Informationen schon vorher abgelenkt werden. Und schön wäre es, wenn wir auch während dem Gottesdienst darauf bewusst achten können. Ich weiß, das ist eine ziemlich harte Übung, dass unsere Gedanken nicht abschweifen zu den zweitrangigen Dingen, zu Problemen und zu Menschen, über die wir dann nachdenken, sondern dass wir so gut wir können, es ist eine Übung und vielleicht schaffen wir es auch nicht, anderthalb Stunden durchgehend uns zu konzentrieren, aber zumindest diesen Ansatz zu haben, diesen Willen, diesen willigen Geist, unseren Fokus auf die Gemeinschaft mit Gott zu setzen und auch zu halten. Lassen Sie also das, was David hier in Vers 3 anspricht, gemeinsam lernen, seine Macht und Herrlichkeit zu sehen im Heiligtum. Und möge Gottes Geist in uns allen in diesem neuen Jahr unseren Durst nach Gott noch mehr verstärken, sodass wir uns ehrlich nach ihm sehnen und ihn aufrichtig lieben. Um seiner selbst willen, denn wenn das geschieht, dann ehren wir Gott. Lass uns einige Augenblicke im stillen Gebet verweilen. Sagen wir Gott, was uns angesprochen hat in diesem Wort. Sprechen wir mit ihm im stillen Gebet.